Klimaschutz und dann auch noch gerecht? Kurz nach der Wahl von US-Präsident Trump, der mit seinem Land aus dem Pariser Klimaabkommen austreten will, scheinen solche Forderungen schwer umsetzbar zu sein. Trotzdem arbeiten Menschen weltweit weiterhin unermüdlich an Klimagerechtigkeit. Sei es in ihren Heimatländern oder auf der Weltklimakonferenz in Baku. Nelke Wagner arbeitet für PowerShift an einer klimagerechten Welt und berichtet mir in diesem Podcast von den aktuellen Forderungen, Rückschlägen und Erfolgen der Klimabewegung, zum Beispiel der im Senegal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Antonia Vangelista und begrüße mit mir im Studio Nelke Wagner, Referentin für Ressourcen- und Klimagerechtigkeit bei PowerShift. Hallo Nelke.
Hallo Antonia, schön, dass wir hier zusammen sitzen.
Ja, finde ich auch. Und um eins deiner Schwerpunktthemen, nämlich Klimagerechtigkeit, soll es heute auch gehen. Du bringst Beispiele aus dem Senegal mit, wo du kürzlich zu Besuch warst und dich mit Klimaaktivistinnen ausgetauscht hat. Und wir sprechen jetzt wenige Tage vor dem Ende der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Ihr hört den Podcast wahrscheinlich erst nach der Konferenz. Für alle, die sie nicht ganz so aufmerksam verfolgt haben, was sind denn gerade die großen Themen bei der Weltklimakonferenz?
Also in diesem Jahr dreht sich auf der COP sehr viel um Finanzierung. Und das ist auch für die Länder des globalen Südens das zentrale Thema. Hier gibt es drei Bereiche. Erstens der Ausgleich für bereits entstandene Schäden, auf Englisch Loss and Damage. Zweitens die Anpassung an die Klimakrise, also Küstenschutz, Wassermanagement oder auch die Umstellung der Landwirtschaft, Kühlungsmaßnahmen, alles, was es den Menschen ermöglicht, auch unter erschwerten klimatischen Bedingungen gut leben zu können. Dieser Bereich heißt Adaptation. Drittens geht es um eigene Maßnahmen zum Klimaschutz, für die in armen und überschuldeten Ländern das Geld fehlt. Zum Beispiel der Aufbau einer auf erneuerbaren Quellen basierenden Energieversorgung, eines klimafreundlichen Transportsystems oder auch der Umbau und der eigenen Industrie.
Und was fordern Länder des globalen Südens da in puncto Klimagerechtigkeit?
Die Forderung nach angemessener Finanzierung von Klimaschäden und Klimafolgenanpassung besteht bereits seit Jahren. Sie wurde zuerst von Klimagerechtigkeitsgruppen vorgetragen, aber inzwischen beziehen sich immer mehr Staaten darauf. Vor allem, wenn sie bereits krasse Umweltkatastrophen erlebt haben und nicht wissen, wie sie ihre Bevölkerung davor künftig schützen sollen. Loss and Damage ist dabei auch sprachlich umkämpft. Denn Loss and Damage, also Verluste und Schäden, das klingt ja erstmal sehr neutral. Irgendjemand erleidet Verluste oder Schäden und die muss man dann irgendwie ausgleichen. Das verschleiert die wahren Verantwortlichkeiten. Denn die Klimakrise und die wegen ihr auftretenden Naturkatastrophen, die sind ja menschengemacht und auch nicht von der Menschheit als solchen, also von allen Menschen gleichermaßen, sondern wer die Krise verursacht hat, das sind die Staaten und Konzerne, die sich mit Hilfe von Kohle und Öl und Gas in den letzten 150 Jahren industrialisiert haben und damit reich geworden sind. Und nebenbei sind die meisten dieser Staaten ehemalige Kolonialmächte, die in derselben Periode von der Ausbeutung ihrer Kolonien profitiert haben. Ein echtes Bekenntnis zu dieser historischen und aktuellen Verantwortung, schließlich verursachen sie nach wie vor den größten Teil der andauernden Emissionen, das fehlt bisher.
Was könnte denn ein solches Bekenntnis, die Klimakrise maßgeblich mit verursacht zu haben, denn bringen?
Wenn es ernst gemeint ist, dann müssten daraus ja Taten folgen. KlimagerechtigkeitsaktivistInnen fordern, dass es nicht um Hilfen oder Unterstützung geht, sondern um Verantwortung und um Wiedergutmachung. Und das nennen sie dann Klimareparationen. Auch die Allianz der kleinen Inselstaaten, das sind die Staaten, denen ja tatsächlich droht, im Ozean zu versinken mit dem Anstieg des Meeresspiegels, und aber auch Länder in Lateinamerika und immer mehr afrikanische Staaten beziehen sich darauf. Sie fordern Geld vom globalen Norden und zwar mindestens 1 Billion US-Dollar jährlich. Die britische Organisation War on Want hat sogar einen Bedarf von 5 Billionen US-Dollar jährlich errechnet. Allein aufgrund der Kosten für Verluste und Schäden, Anpassung und Schadensbegrenzung, die bereits entstanden sind.
Und das heißt, so dieses andere Framing von eben Klimareparation statt Hilfen bedeutet, dass es nicht nur eine nett gemeinte Geste ist, sondern dass die Länder des Nordens tatsächlich die Verantwortung haben, auch dieses Geld zu erbringen.
Genau, das ist einmal sehr wichtig, eben die Verantwortung und auch ein Stück weit die Schuld zu benennen. Also es gibt auch Organisationen oder auch Menschen, die das Klimaschuld des globalen Nordens nennen. Und daraus folgt dann auch, dass eben diese Finanzierungen, um die es geht, eben keine Kredite sein sollen, sondern echte Geldtransfers. Dann im Moment ist es so, dass die G7 oder auch in den G20 wird oft von Finanzierung und auch großen Finanzierungssummen gesprochen. Aber das sind oft einfach Kredite oder Garantien für private Unternehmen, die in Klimaschutz investieren sollen. Aber das ist eben nicht der richtige Weg, sondern wenn man von Klimareparationen spricht, dann geht es letztlich darum, eine Art Verursacherprinzip in der Klimapolitik zu verankern. Und aus Klimagerechtigkeitsperspektive finde ich das einen sehr vernünftigen Vorschlag. Vor allem, wenn man dann noch dazu bedenkt, dass ja das gesamte aktuelle Weltwirtschafts- und Finanzsystem die ehemaligen Kolonien nach wie vor stark benachteiligt. Deswegen ist jede Art von Klimafinanzierung, die die Schuldenlast der ärmeren Länder erhöht, vor diesem Hintergrund kaum als gerecht zu bezeichnen. Das ist jedoch das, was die Industrieländer in der Regel zu geben bereit sind und auch die deutschen Förderzusagen, mit denen die Bundesregierung sich gerne als Vorreiter inszeniert, bestehen zum größten Teil immer aus Krediten. Und dieser Streit darum, ob es nun Kredite oder eben echte Zuschüsse und Transfers sein sollen, dieser Streit besteht bereits seit mehreren Jahren. Und leider ist natürlich nicht absehbar, dass die reichen Länder sich hier bewegen, erst recht, wenn wir sehen, dass es jetzt einen neuen US-Präsidenten Trump gibt und auch insgesamt einen Rechtsruck in Europa.
Das heißt, es müsste eigentlich Geld zur Verfügung gestellt werden, das dann nicht zurückgezahlt werden. Und im Moment werden aber vor allem Kredite angeboten. So viel erstmal zur Weltklimakonferenz. Und du warst aber ja auch kürzlich bei einer Konferenz im Senegal mit Menschen, die sich von dort für Klimagerechtigkeit und eine Energiewende vor Ort einsetzen. Welche Bedeutung hat diese Auseinandersetzung um Klimareparationen dort?
Die ist auch dort entscheidend dafür, ob sich im Senegal die erneuerbaren Energien durchsetzen können. Vielleicht noch ein Wort zu der Konferenz. Das war eine Climate School. Die wird organisiert von der Nationalen Plattform für Akteure für Klimagerechtigkeit im Senegal. Das ist eine Plattform, ein Dachverband, der überall in allen Regionen Senegals eben KlimagerechtigkeitskämpferInnen organisiert und mitorganisiert auch vom Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Dakar. Und die Teilnehmenden kamen aber nicht nur aus dem Senegal, sondern auch aus Mali, Guinea, Gambia und Südafrika. Und dort haben wir zum Beispiel auch über die Partnerschaft für eine gerechte Energiewende gesprochen, die der Senegal mit mehreren G7-Staaten abgeschlossen hat. Auf Englisch heißt es Just Energy Transition Partnership oder auch kurz JETP. Innerhalb dieser Partnerschaft sind 2,5 Milliarden Euro für die senegalesische Energiewende versprochen worden. Aber auch hier, bei näherem Hinsehen, ist das vor allem eine Unterstützung für deutsche und internationale Firmen, die dann im Senegal Geschäfte machen und dafür Kredite aufnehmen. Sie bekommen diese Kredite zinsgünstig oder bekommen Garantien dafür. Für den staatlichen Energieversorger Senelec, der die Energiewende eigentlich stemmen müsste, sind nur ein paar Millionen an Zuschüssen vorgesehen. Aber eine privatwirtschaftlich organisierte, kreditfinanzierte Energiewirtschaft kommt gar nicht in erster Linie den Menschen zugute, von denen viele noch gar keinen geregelten Zugang zu Strom haben. Also gerade eben auch die KlimagerechtigkeitsaktivistInnen in Senegal, die haben natürlich sehr stark im Blick, dass viele Menschen überhaupt erst noch Zugang zu Strom bekommen müssen. Also es geht nicht nur um eine Umstellung, sondern es geht auch überhaupt darum, überhaupt erst Strom zu den Leuten zu bringen.
Du hast jetzt von den Partnerschaften für eine gerechte Energiewende gesprochen, die Deutschland und andere G7-Staaten mit Senegal geschlossen hat. Und es gibt ähnliche Partnerschaften auch mit weiteren Ländern, oder? Und wahrscheinlich sieht da die Dynamik ähnlich aus, dass das auch vor allen Dingen in die Privatwirtschaft investiert wird, oder?
Ja, tatsächlich waren die Gäste aus Südafrika, weil Südafrika auch ein JETP abgeschlossen hat, auch diejenigen, die sich das schon mal genauer angeschaut haben und analysiert haben, was denn da für Geldflüsse zu erwarten sind. Und die haben eben genau auch dieses Problem aufgebracht, dass wenn das so umgesetzt wird wie geplant, dass dann letztlich die Menschen, zu denen der Strom dann kommt, über ihre Strompreise ja nicht nur diese ganzen Investitionen refinanzieren müssen, sondern obendrein ja auch noch für die Rendite der Unternehmen sorgen müssen, die das Ganze dahin gebaut haben. Und dass das aber eben keine Methode sein kann, um eben halt eine klimagerechte Energieversorgung herzustellen, sondern dass das eben was sein muss, was einfach eine öffentliche Aufgabe ist des Staates. Und eben, wenn der Staat so überschuldet ist, dass er dazu nicht in der Lage ist, muss eben halt die internationale Unterstützung kommen, eben in Form von direkten Zuschüssen zu dieser Arbeit, dass die nationalen Energieversorger, eben im Senegal zum Beispiel die Sinelec oder in Südafrika hat auch eine öffentliche Energieversorgung oder Vietnam ist auch ein Land, was ein JETP hat. Also dass überall dort natürlich auch eine Energieversorgung in öffentlicher Hand geschaffen werden muss, die eben auch eine Teilhabe und auch eine Mitbestimmung der Menschen ermöglicht.
Ja, und in der es gleichzeitig dann nicht die einfache Bevölkerung ist, sage ich mal, die dann dafür aufkommen muss oder die für die Energiewende bezahlen muss, zum Beispiel mit höheren Strompreisen. Jetzt ist diese ganze Umgebung, in der auch diese Forderungen gestellt werden, vielleicht nach einer Finanzierung der gerechten Energiewende ja keine ganz einfache. Trump will das Pariser Klimaabkommen aufkündigen und Scholz hat auch bei einem Besuch vor 2 Jahren schon gesagt, er sei an senegalesischem Gas interessiert. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen für die senegalesische Klimagerechtigkeitsbewegung?
Der Senegal steht tatsächlich kurz bevor, zum Erdgasproduzenten zu werden. Und auch der neue Präsident, der vor kurzem gewählt wurde, setzt voll auf Gas, um die Energieversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das sehen die Klimaaktivistinnen natürlich kritisch, aber es fällt ihnen schwer, gegen die großen Hoffnungen anzuargumentieren, die viele Menschen im Senegal mit der beginnenden Gasausbeutung verbinden. Selbst die große Gefahr für das Fischereiwesen, davon hatte ja Sheikh Fadelwad in unserer Folge zu Erdgas berichtet, die verfängt auch nicht so richtig, weil viele SenegalesInnen einfach hoffen, dass der neue Präsident einen Weg finden wird, den fossilen Reichtum, den sie sich versprechen, im Land gerecht zu verteilen. Gerade auch, weil er einen Kampf gegen Korruption und eine effektive Regierungsführung versprochen hat.
Du hast gerade schon die Podcast-Folge 41 angesprochen, in der wir beide unter anderem über die aktuelle Gasförderung im Senegal gesprochen haben. Die findet ihr zum Nachhören auch in den Shownotes. Wie geht die senegalesische Klimabewegung denn mit dem Interesse an fossiler Energie auch im eigenen Land um?
Also für die Klimabewegung ist es dort wirklich wichtig, dass das Entwicklungsmodell, das sie bevorzugen, auch internationale Unterstützung erfährt. Und das auch finanziell. Denn sie müssen schließlich glaubhaft machen können, dass 100% erneuerbare Energien, eine ökologische Landwirtschaft, die viele von ihnen betreiben oder betreiben wollen, und auch lokale Genossenschaften tatsächlich ökonomische Entwicklung und auch bessere Teilhabe für alle bringen. Und allein das über Kredite zu regeln, hilft da überhaupt nicht weiter. Der senegalesische Staat ist jetzt schon hoch verschuldet und viele öffentliche Aufgaben leiden darunter. Schuldentilgung ist tatsächlich ein Argument für die Gasförderung, weil der Anteil, den der Staat daran haben wird, für den Schuldendienst verwendet werden soll. Mit dem Konzept der Klimareparation muss man da dagegen halten. Denn die G7 müssten die versprochenen Gelder als direkte Zuschüsse auszahlen und für einen echten Technologietransfer sorgen, damit auch der öffentliche Stromversorger zum Beispiel, aber ebenso lokale Genossenschaften erneuerbare Energieprojekte umsetzen können und auch das Stromnetz entsprechend aufbauen. Den Klimaaktivistinnen ist vor allem lokale Mitsprache wichtig, damit zum Beispiel große Wind- oder Solarparks nicht zulasten der Bevölkerung gehen oder auf wertvollem Agrarland entstehen. Tatsächlich gibt es schon Beispiele, wo das im Senegal nicht so gut gelaufen ist und was natürlich dann auch zur Folge hat, dass die Leute erneuerbare Energien eher nicht mehr so toll finden. Und da viele von ihnen im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten, sind sie bereits viel in Kooperativen und Genossenschaften aktiv. Und diese Modelle wären eben auch im Energiebereich eine gute Möglichkeit, um Mitbestimmung und Teilhabe an der Energiewende zu sichern. Und da könnten wir ja auch aus Deutschland viel Erfahrung beitragen, wie wir es geschafft haben, auch eine genossenschaftliche Energiewende ein Stück weit zu verwirklichen.
Okay, also für die senegalesische Klimagerechtigkeitsbewegung ist einmal die Finanzierung, die Zuschüsse ein wichtiges Thema, dann aber auch der Technologietransfer, sodass es tatsächlich lokal vor Ort auch Wissen gibt, wie diese Energiewende vorangebracht werden kann und wie erneuerbare Energien erzeugt werden kann. Und dann auch die Einbeziehung von der lokalen Bevölkerung zum Beispiel in Genossenschaften. Wie kann denn nun die deutsche und die europäische Klimabewegung die Arbeit ihrer KollegInnen im Senegal und auch in anderen Ländern des globalen Südens unterstützen?
Ich denke, auch wenn es gerade politisch wenig aussichtsreich ist, müssen wir trotzdem die Forderung nach Klimareparationen gegenüber unseren Regierungen vertreten. Und wir müssen deutlich machen, wie wichtig es ist, dass Deutschland und die anderen europäischen Ex-Kolonialmächte und insgesamt die Industriestaaten endlich Verantwortung für den Zustand übernehmen, in den sie den Planeten gebracht haben. In allererster Linie müssen wir aber auch dafür sorgen, dass unser Ausstoß von Treibhausgasen sinkt, und zwar massiv, um die Hälfte bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2040 erreichen. Dass das in Europa möglich ist, das hat das europäische Climate Action Network Can Europe, in dem PowerShift auch Mitglied ist, gerade vorgerechnet. Dafür müssen wir allerdings ran an den immer noch viel zu hohen Verbrauch von fossilen Brennstoffen hierzulande.
Das heißt, der globale Norden soll also nicht nur Geld bereitstellen für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in Ländern des Südens, sondern sich auch selbst aktiv für mehr Klimaschutz einsetzen, zum Beispiel indem sie aus fossilen Energien aussteigen. Zum Abschluss jetzt nochmal zurück zur COP. Wie wurde denn über diese Forderung an die Länder des globalen Nordens tatsächlich auch selbst weniger das Klima zu belasten? Wie wurde darüber in Baku gesprochen?
Also natürlich wird da auch drüber gesprochen und natürlich gibt es auch immer wieder Zusagen von einzelnen Staaten, dass sie da vorangehen wollen. Aber leider ist auch schon bei der letzten COP sehr deutlich geworden, wie stark eben auch die fossile Industrie dort lobbyiert. Nicht zuletzt, weil ja sowohl die letzte als auch die diesjährige COP in einem Staat stattfindet und von einer Person geleitet wird, die eben mit Gas und Öl sehr reich geworden sind und auch deutlich gemacht haben, dass sie daran auch nichts ändern wollen, im Sinne von, dass sie auch weiterhin viel Geld verdienen wollen mit Öl und Gas. Und das führt dazu, dass dann zwar weiterhin gesagt wird, ja, wir müssen auf jeden Fall die Emissionen reduzieren, aber es wird nicht mehr unbedingt gesagt, wir müssen wirklich aussteigen aus den Fossilen, sondern es gibt viele Scheinlösungen oder Versprechungen für die Zukunft, mit denen die fossile Industrie eben versucht, ihr Geschäftsmodell zu sichern. Und da müssen wir eben auch in Deutschland und auch in den anderen europäischen Staaten oder generell in allen Staaten, die immer noch viel zu viel Fossile verbrauchen, sehr darauf achten, dass wir dem eben nicht auf den Leim gehen, sondern weiterhin einen konsequenten Ausstieg aus den Fossilen fordern und eben auch immer wieder zeigen, dass das möglich ist. Und genau, damit könnten wir auch einfach sofort anfangen.
Ja, damit könnten wir direkt anfangen. Danke, Nielke, für deine Einblicke in die aktuellen Debatten in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben von dir gehört, dass aktuell die Forderungen für Klimagerechtigkeit unter anderem für eine gerechte Finanzierung keinen einfachen Stand hat und gleichzeitig aber auch, dass es da sehr viele konkrete Ideen gibt, zum Beispiel von Klimaaktivistinnen im Senegal, wie das besser laufen könnte und wie eine gerechte Energiewende und eben Klimagerechtigkeit möglich wäre. Danke für deine Einblicke. Danke fürs Zuhören an alle. Liked, teilt und abonniert gerne den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank, Antonia, und bis zum nächsten Mal.